wenn das Thema Achtsamkeit ein zusätzlicher Punkt auf der To-Do-Liste wird, dann ist das nicht der Sinn der Übung. Das ist einfach eine Chance. Dann fühlt man sich schlecht. Also die Frage ist, wie ist die dahinterliegende Energie? Und ganz oft ist das auch an Erwartungen geknüpft. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Menschen sagen, ich kann nicht meditieren. Das Thema ist die Erwartung, dass wenn ich meditiere, muss ich mich gut fühlen. Sonst ist es nicht wertvoll.
Hi und herzlich willkommen im Self-Care Club, dem Mindfulness- und Produktivitäts-Podcast. Ich bin Max Germann, der Gründer der Self-Care-Brand Noom. Ich unterhalte mich mit Menschen, versuche herauszufinden, wie sie ticken, was sie antreibt und wie sie auf sich selbst achtgeben. Lassen wir uns inspirieren und voneinander lernen, damit wir zur besten Version unserer selbst werden können. Let's go! Heute zu Gast ist Christian Fleck. Er ist Coach für Achtsamkeit und hilft Menschen, im Moment zu leben. Nach einigen Jahren in der Corporate World und einer wilden Achterbahnfahrt als Gründer hat er sich folgende Frage gestellt.
Was machst du denn jetzt? Weil ich war halt innerlich dann total, ich war so, ein Stück weit ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du all das, was du eigentlich wolltest und bist total unzufrieden, schlafst schlecht, streitest nur noch mit der Freundin, hast eine schlechte Beziehung zu deinen Eltern und fühlst dich innerlich leer. Und dann wäre für mich die klare Antwort, als jemand, der irgendwie immer so die Zukunft ein bisschen gesehen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir dann gedacht habe, naja, weißt was, jetzt machst du einfach das, was diese Brand gut gemacht hat, nämlich coole Produkte und leibendes Branding. Ein bisschen so vom Style her, ohne dass ich jetzt Werbung für dich mache, aber so ein bisschen so wie Numen einfach. Also wir wollten einfach ein cooles, solides Produkt und ein cooles, solides Branding machen. Und das Ganze mit Nachhaltigkeit und Hausverstand verknüpfen im Bereich auf Sportbekleidung. Da hatte ich Know-how, da habe ich auch schon meine Bachelorarbeit drüber geschrieben und irgendwie hat sich das so angefühlt, wie als ob sich so Fäden zusammen verknüpfen oder das Puzzle wurde irgendwie runder. Dann haben wir das angefangen nur mit Eigenkapital, also wir haben das nicht, wir haben kein Funding versucht, das war im Nachhinein ein großer Fehler und haben uns dann halt dahin gewurstelt. Und da gibt es dann so coole Geschichten wie, okay, ich will eine Sportmarke bauen, wo kriege ich Stoffe her oder was brauche ich da dafür? Und dann haben wir uns über drei Ecken dann Tickets organisiert für so eine Fachmesse, haben uns dann so eine Fake-Firma gegründet, haben einfach irgendwelche Visitenkarten gemacht, dass wir diesen Suppliern irgendwas geben konnten, haben dann währenddessen Gespräche aufgezeichnet, dass wir überhaupt mal verstehen, wie funktioniert diese Industrie und haben uns da dann so, ja, sagen wir so durchgewurschtelt ein bisschen. Rückblickend betrachtet war es dennoch immer so ein bisschen vom Gefühl, ein Fuß war am Gas und der andere Fuß war auf der Bremse, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe mit meiner Freundin nicht weniger gestritten, sondern eher mehr, beziehungsweise da waren diese sehr stark diese unausgesprochenen Sachen, weil ich einfach innerlich so unruhig war und so unrund. Und ich habe das dann gecovert mit dieser Sportswear-Entrepreneur-Story. Also ich habe mich da selber ziemlich angelügt, weil die Sachen, die cool waren, habe ich dann sozusagen stärker bewertet und habe nicht klar gesehen, was denn eigentlich wirklich Sache war. Weil wirklich Sache war, dass ich aus meinen Fehlern sozusagen nicht wirklich gelernt habe. Wirklich Sache war, dass ich einfach nur das Spielfeld verändert habe. Ich habe aber das gleiche Spiel gespielt. Das heißt, ich habe versucht, Anerkennung im Außen zu finden. Ich habe versucht, die Welt irgendwie mit der Sportmarke die Welt zu retten, weil in meiner Welt hat jeder dann diese Sportbekleidung gebraucht und sozusagen Corporates waren böse. Also ich habe die Welt sehr stark irgendwie geteilt. Und ja, wie du vorstellen kannst, ist mir das halt dann nicht aufgegangen. Also ich habe halt immer noch schlecht geschlafen. Ich habe eher mehr Kaffee getrunken als weniger. Ich war einfach so latent unzufrieden. Das ist eigentlich das Wort, mit dem man es, oder der Begriff, mit dem ich es am besten beschreiben kann. Da war dieses Kribbeln unter den Nägeln, eine latente Unzufriedenheit und ich habe nicht gewusst, wo das herkommt. Und dann habe ich mich gefragt, Max, okay, Chris, jetzt warst du in der Corporate-Welt. Jetzt hast du das Startup gegründet. Das läuft irgendwie auch nicht. Irgendwas hat es da ja. Und wie es im Leben oft so spielt, hat das Ganze dann gegipfelt in einer sehr, sehr großen Krise, weil ich mich in der Zeit dann auch von meiner Ex-Freundin getrennt habe, auf eine Art, die mir sehr, sehr lange sehr leid getan hat. Also das war einfach extrem uncool von mir. Und in derselben Zeit ist dann auch, gab es dann noch Auseinandersetzung mit meinem Co-Founder, wo wir dann gesagt haben, dass wir einfach nicht mehr weitermachen. Und dann hat es mir mal so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen, weil da habe ich mich kurz einmal gar nicht mehr auskannt. Also die Welt hat sich einfach nur noch, die Welt stand nur noch Kopf und so das Thema innerer Kompass, dass man sagt, so Vertrauen zwischen, anders gesagt, meine Mama hat dann immer gesagt, Christian, vertraue einfach deinem Herz und deinem Bauch. Und ich habe gesagt, Mama, das ist ein super Rat, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin so stark im Kopf. Ja, es ist eh lieb gemeint, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und so bin ich dann auch beim Thema Achtsamkeit gelandet, weil ich dann selber mir einen Coach genommen habe, wo ich dann verstanden habe, was mich tatsächlich auszeichnet, was ich eigentlich mein Leben lang immer schon gemacht habe. Und das Lustige ist, ich habe nie gesagt, ich möchte Coach werden, sondern das hat sich einfach natürlich ergeben. Und ich habe auch nie gesagt, ich möchte meditieren oder Achtsamkeit trainieren oder mich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich habe das immer so ein bisschen als Shanti Shanti, Wu Wu oder auch als schwach abgetan, bis ich mich dann halt mehr damit beschäftigt habe und dann auch über tiefergehende Erfahrungen mit Meditationsretreats in der Stille mehrere Tage und einem Lehrer, der sehr, sehr nah dran ist an der buddhistischen Lehre, dann verstanden habe, dass das alles andere ist als Wu-Wu und Shanti-Shanti und schwach, sondern ehrlicherweise eines der kraftvollsten Dinge, die ich in meinem Leben jemals erfahren habe.
Sehr spannende Reise. Ich glaube, du nimmst auch einiges mit über genau das Thema, was wir auch gemeinsam sprechen wollen. Und zwar, wie du auch sagst, deine Mutter hat zu dir gesagt, Christian, hör einfach auf dein Herz. Du hast nicht gewusst, was das überhaupt bedeutet, was das überhaupt sein soll. Wenn jetzt irgendwelche Hörer hier sich auch denken, eigentlich würde ich auch gern mehr auf meine innere Stimme, wie man ja auch oft sagt, hören, achtsam sein. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt es, achtsam zu sein? Was ist Achtsamkeit?
Das ist ganz eine geniale Frage, weil mit der Achtsamkeit ist es ein bisschen so wie mit der Nachhaltigkeit. Sie ist in aller Munde und der Begriff wird völlig verwässert und er wird auch von der Werbung schon verwendet und er ist einfach schon sehr, sehr, sehr breit und wenn Dinge sehr breit gestreut sind, verlieren sie oft an Tiefe. Und ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan von der Einfachheit, auch wenn es mir manchmal selber persönlich, so wie jeder bin ich auch auf der Reise, nicht immer gelingt, so einfach und on point zu sein. Aber das ganz Einfache ist im Thema Achtsamkeit, oder was heißt Achtsamkeit? Für mich heißt Achtsamkeit, wissen, was passiert, während es passiert. Also wenn du jetzt mir gegenüber sitzt, dass du jetzt gerade weißt, okay, passt, ich höre gerade dem Chris zu, vielleicht habe ich gerade schon eine Überlegung, was die nächste Frage sein könnte, vielleicht höre ich irgendein Geräusch. Das ist Achtsamkeit. Und wenn jetzt gerade wer zuhört, genau das Gleiche. Einfach nur wissen, zuzuhören. Zu wissen, dass ich zuhöre. Das ist schon alles. Einfach nur wissen, was passiert. Weil in dem Moment bist du sofort im Moment. Und das ist das, was Achtsamkeit für mich ausmacht und auszeichnet. Wenn ich im Kopf bin und ich weiß, dass ganz viele Menschen das gewohnt sind, einfach sehr, sehr viel im Kopf zu sein, weil gerade unsere westliche Welt einfach sehr kopflastig unterwegs ist. Und wichtig, das ist ja per se nicht einmal was Schlechtes. Also man muss sehr aufpassen, dass man jetzt nicht anfängt, dogmatisch zu sein und sagen, ja, der Kopf ist schlecht und nur das Herz ist gut, weil mal ganz einfach gedacht, wenn der Kopf so schlecht wäre, dann würde es ihn wahrscheinlich nicht geben. Also das ständige Denken.
Ja, ja.
Also das Denken an sich ist eine super Sache. Was ich beobachte, ist, wir haben einfach eine gewisse Disbalance und mit Achtsamkeit und mit mehr Bewusstheit kann man einfach diese Balance besser herstellen. Was kann man jetzt machen? Ein ganz konkreter Tipp ist, man könnte sich einmal vorstellen, als allerersten Schritt, dass man mal ein bisschen mehr Spaß und Freude in den Moment reinbringt. Wie geht das? Jeder war mal ein Kind. Und wir können diese kindliche Freude, und das kennt ja jeder auch, wir können diese kindliche Freude abrufen, indem wir uns einfach vorstellen, wir beobachten uns selbst aus den Augen eines kleinen Kindes oder aus den Augen der fünfjährigen Version von uns selber. Und jetzt denkst du mal an den fünfjährigen Max zum Beispiel, und ich denke jetzt gerade an den fünfjährigen Christian. was der so gemacht hat. Und du merkst es in dem Moment, du lachst gerade, in dem Moment kannst du das abrufen. Das ist so geil. So. Und mit dieser Grundhaltung, mit dieser neugierigen Haltung, kannst du dich einmal fragen, okay, diese Stimme im Kopf, ich habe es jetzt eh eigentlich schon gesagt, aber diese Stimme, dieses Denken, wo in meinem Körper ist denn das? Also wo kannst du das lokalisieren? Und das funktioniert natürlich nicht, wenn ich 24/7 arbeite und renne die ganze Zeit und irgendetwas mache, sondern das funktioniert, wenn ich einmal einen Moment, ein bisschen uncool, aber auch ganz cool, einmal innehalte. Und wenn ich dann einmal innehalte und mich einmal frage, okay, wo sitzt denn diese Stimme? Und dann auch einmal eine Pause mache und mich einfach wieder frage, okay, wo sitzt diese Stimme? Und dann kommt meistens raus, das, was rauskommt, aber meistens kommt raus, ja, die sitzt irgendwo im Kopf. Und wenn du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit vom Kopf in deine Herzgegend gehst, man kann dann eine Hand noch draufhalten, dann wird's ein bisschen, fällt es ein bisschen leichter. Und dann stellt man sich vor, man kann sich so vorstellen, stell dir vor, du hast dann einen Aufzug eingebaut zwischen Kopf und Herz. Oft ist der Aufzug halt ein bisschen eingerostet, aber, aber das machen wir schon. Und dann steigt diese kleine Version von dir in diesen Aufzug ein im Kopf, sagt, okay, passt, jetzt machen wir mal genug im Kopf, jetzt machen wir mal -1 und fahren wir mal runter. Dann sind wir auf -1, dann schaust du raus, dann siehst dein Herz pumpen, dieses extrem orge Organ, das du nicht dem du nichts sagen musst und das eigentlich dafür sorgt, dass du lebst und dass wir hier, dass ich jetzt sprechen kann, dass du zuhören kannst, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen zuhören können. Wie geil ist das eigentlich? Und dann kannst du das einmal fragen. Kannst du dir vorstellen, dass die kleine Version von dir das Herz diese Frage stellt? Und dann kannst du mal schauen, ob du da vielleicht auch eine Antwort bekommst. Und allein dieses Experiment zeigt uns, wenn wir mit der Aufmerksamkeit runterfahren können, allein dieses Experiment zeigt uns, dass das, was im Kopf vorhanden ist, nicht alles ist und dass das, was im Kopf ist, nicht das ist, was wir sind. Sonst könnte man ja nicht runterfahren und alle diese ganzen Experimente machen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Tipp. Und ich meine, wir kennen das ja irgendwie alle. Wir sitzen im Büro, wir wollen auf Urlaub fahren, dann sind wir auf Urlaub. Die ersten 2 Tage denken wir noch ans Büro und den letzten Urlaubstag denken wir auch schon wieder, was ich nicht am nächsten Tag dann im Büro schon wieder alles erledigen muss, weil wir es einfach extrem häufig nicht schaffen, im Moment präsent zu sein. Und ich glaube, das Wichtigste ist, hilft mir selber auch sehr einfach mit Spaß und Freude an die Sache heranzugehen, auch zu fragen, okay, auf was habe ich denn Bock heute, was habe ich Bock heute zu machen und dann das einfach versuchen zu genießen, weil der Sinn des Ganzen ist ja, den Tag zu genießen und das zu tun, was man wirklich Lust und Laune hat. Auch wenn es einem oft sehr, sehr schwer fällt abzuschalten, weil du ja auch sagst, okay, man hat das Gefühl, man muss achtsamer sein. Dann hört man einen Podcast über Achtsamkeit, macht aber gleichzeitig auch noch Sport und geht joggen, weil Sport soll man ja auch noch machen. Wie versuchst du dabei auch die Sache, weil du vorher ganz am Anfang hast du schon erwähnt, für dich ist auch wichtig, die Sache einfach zu halten. Wenn ich jetzt auch achtsamer sein möchte, wie kann ich denn irgendwie einfach an die Sache herangehen, damit ich irgendwie wieder präsenter bin?
Ja, was ich da empfehle, sind 2 Sachen. Das eine hast du schon gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, weil es echt das Allerwichtigste ist. Wenn diese Sache, wenn das Thema Achtsamkeit ein zusätzlicher Punkt auf der To-Do-Liste wird, dann ist das nicht der Sinn der Übung. Das ist einfach eine Chance. Ja. Das ist einfach, dann fühlt man sich schlecht. Also die Frage ist, wie ist die dahinterliegende Energie? Und ganz oft ist das auch an Erwartungen geknüpft. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Menschen sagen, ich kann nicht meditieren. Ich kann nicht meditieren, weil entweder ist es nichts für mich oder die probieren es und sagen, ja, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren zum Beispiel. Tut mir schwer, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin ständig abgelenkt und irgendwie, ich fühle mich nicht gut dabei. So, das Problem an sich dabei oder die Situation ist ja nicht, dass man abschweifende Gedanken hat oder dass man sich da nicht wohlfühlt, sondern das Thema ist die Erwartung, dass wenn ich meditiere, muss ich mich gut fühlen. Sonst ist es nicht wertvoll. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem du, den wir angelernt haben, weil das ist das Muster, mit dem wir in unserer Gesellschaft sehr oft, und wenn ich jetzt sage wir, ich weiß, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Verallgemeinern, auf jeden Fall sehr, sehr viele von uns, und da nehme ich mich ja selber gar nicht aus, mit dem ich auch oft unterwegs bin, ist einfach, du erwartest was. Ja, du erwartest ein bestimmtes Gefühl, wir wollen unser Leben irgendwie besser machen, und wenn es dann irgendwie nicht besser ist, also wenn wir jetzt meditieren und dann fühlen wir uns schlecht, dann war das nicht wertvoll. Und ich lade ein, da einmal diesen Belief zu challengen, was ist denn eigentlich wertvoll für mich? Und wenn wir jetzt wirklich in den Kern gehen, aus meiner Sicht, dann ist der Kern der, dass wir eigentlich sehr unfair mit unserem Leben umgehen, weil wir sagen, die positiven Experiences und die positiven Erlebnisse, also das, was wir als, sagen wir, angenehm besser, das, was wir als angenehm empfinden, das bewerten wir sehr hoch, und das, was wir als nicht angenehm empfinden, bewerten wir sehr niedrig. Und aus dieser Ungleichheit in der Bewertung, oder anders gesagt, wegen der Bewertung, kommen sehr, 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 sehr viele Probleme. Wie kann man jetzt, weil du gerade vorher gefragt hast, wie kann man das jetzt einfach machen? Einfach machen kann man so, indem man Erwartungslosigkeit trainiert und übt. Wie geht es? Indem man zum Beispiel sagt, ich würde gerne anfangen zu meditieren. Und dann ist oft so, oh mein Gott, ich kann nicht 10 Minuten oder ich kann nicht eine Stunde. Wer sagt es? Das Thema ist, wir atmen so oft und so oft im Autopilot, dass wir es halt vergessen. Wie kann man das tatsächlich hands-on lösen? Ich bin da selber nicht so gut darin, aber Leute, mit denen ich arbeite, denen hilft das sehr. Die sagen zum Beispiel, man koppelt es an Dinge, die man eh schon macht. Also wer Atomic Habits gelesen hat, ich habe selber nicht gelesen, aber ich weiß, dass das in Atomic Habits ein bisschen so erklärt wird. Man kann das an schon bestehende Routinen koppeln. Beispiel Zähneputzen. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn ich die Zahnbürste in der Hand habe, mache ich einmal diesen Atemzug, den bewussten, und folge dem Atem ein und folge ihm raus. Meditation abgehakt.
Ja, ich finde es ein mega spannendes Thema, auch das ganze Atemübungen, weil es ist einem so einfach absolut nicht bewusst, welchen großen Effekt die Atmung auf uns hat, weil wir tun es einfach Tag für Tag. Und ich merke auch bei mir zum Beispiel, wenn ich extrem gestresst bin, und dann frage ich mich einfach, okay, boah, warum hyperventilieren ist vielleicht zu viel, aber kann auch mal passieren. Was ist eigentlich gerade los mit dir? Und dann achte ich einfach mal kurz auf meine Atmung und ich komme innerhalb von 2 Minuten sofort wieder runter und bin in Normalzustand, weil das ist auch genau das Thema, was du eben ansprichst, was ist meine Erwartungshaltung, wenn ich etwas tue? Was möchte ich überhaupt damit erreichen? Ist es jetzt wieder nur etwas, was ich irgendwo gelesen habe und auf meine To-Do-List setze? Oder möchte ich es einfach tun, damit es mir selbst besser geht? Und das finde ich extrem, extrem spannend. Ich möchte eigentlich auf etwas zurückkommen, das du vorher noch angesprochen hast. Und zwar mit dieser Erwartungshaltungslosigkeit hast du es, glaube ich, genannt. Mhm. Du hast auch mir eingangs im Gespräch erzählt, dass du viel mit Personen zusammenarbeitest, die kommen zu dir und sagen, Chris, ich habe jetzt eigentlich mein Ziel erreicht. Ja? Ich wollte immer, so wie du, für eine große Marke arbeiten, hier Head of Sales werden, und dann, jetzt habe ich es erreicht, was mache ich jetzt eigentlich? Was ja auch oft mit dem verknüpft ist, man hat so ein Ziel, man hat einen genauen Plan in seinem Leben, aber wenn man dann erreicht hat, dann weiß man nicht mehr, wie es weitergehen soll. Hast du da einen Tipp, dass man eben auch eine andere Erwartungshaltung an sich selbst hat? Oder wie sollte man am besten überhaupt hier, sag ich mal, diese Reise antreten? Weil es ist ja eigentlich der Weg das Schöne und sollte nicht das Ziel sein.
Ja, also das Allerwichtigste, wenn du mich wirklich fragst, was ist die eine Sache, die wirklich... Und ich sage das Wort oft, aber einfach, weil es mir auch gefällt, der Game Changer ist. Und die eine Sache, die gerade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung in meiner Beobachtung aus verschiedenen Gründen, glaube ich, wenig Beachtung findet, ist, dass wir laufen los, ohne, Anderes Beispiel, wir wollen das Haus bauen ohne ein Fundament. Das heißt, wir sind in einer Situation, Beispiel, du hast vorhin angesprochen, irgendjemand war im Head of Sales, hat irgendwie gefühlt alles erreicht oder das erreicht, was er oder sie wollte und merkt dann, puh, das ist es nicht. Und dann gibt es dieses Gefühl von, da muss doch noch irgendwie mehr geben. Das ist ein Gefühl, das entsteht meistens nicht im Kopf, sondern das ist irgendwo, wenn man sich fragt, wo ist dieses Gefühl, hey, da gibt es noch mehr, dann strahlt das meistens durch den ganzen Körper ein bisschen aus. Also das ist nicht nur, wenn ich jetzt sage, ich denke, was möchte ich heute Mittag essen, das ist woanders. Und der große Fehler, wenn man es jetzt als Fehler bezeichnen möchte, oder das Verhalten, was halt meistens passiert ist, wir sehen irgendwas, was uns nicht gefällt, was wir als unangenehm empfinden, und dann rennen wir erst einmal weg. Und das ist das ganz klassische Fluchtverhalten, was wir uns einfach antrainiert haben über die Evolution. Dann wollen wir erst einmal so schnell wie möglich weg davon. Und die Analogie ist, kann ich dir ein Beispiel geben? Beispiel Beziehungen. Ich glaube, mit dem können die meisten irgendwie was anfangen. Wenn man sich in irgendjemanden verliebt, dann ist ja die Welt nur noch rosa-rote Brille und es ist alles wunderschön. Und man will nur mit diesem Menschen Zeit verbringen und man will den sozusagen haben. Man will den meistens haben, weil man alleine unhappy ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Leute starten in sowas rein, nicht weil sie selber sagen, du, mir ist eigentlich wurscht, ob ich wen finde oder nicht, sondern man kommt aus einer Trennung raus oder man war länger alleine, man sagt, boah, ich will unbedingt wen finden. Ich glaube, jeder kennt irgendjemanden im Umfeld, der in so einer Situation ist. Und das ist nichts Schlimmes, das ist ja völlig normal. Und dann versuchen wir eben diesen Schmerz zu lösen, indem wir eigentlich das Gegenteil uns suchen. Jetzt hast du dann diese Beziehung und wenn das nicht gegroundet ist, dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass du die Person verlierst. Das heißt, das ist eigentlich quasi reverse-engineert, genau das gleiche Gefühl. Und ich habe immer geglaubt, ich brauche noch eine Ausbildung, ich brauche noch ein Buch, ich muss auch da noch Wissen und so weiter. Und zum einen liegt es in meiner Natur, weil ich einfach gern Wissen auch akkumuliere und das auch aufsaug. Also ich sage jetzt nicht, dass man keine Bücher mehr lesen soll. Nur es ist eine gute Idee, das einfach auch mal auszuprobieren. Wie fühlt sich es denn an, wenn ich sozusagen komplett nackt bin und nur mit mir selber? Und ja, du bist dann mit dir selber beschäftigt und du wirst einfach auf eine sehr, sehr direkte, aber liebevolle Art und Weise mit deinen Themen konfrontiert. Und je weniger wir natürlich in den Kopf hineinhämmern an Inputs, desto mehr kann auch das innere Wissen, die innere Weisheit, die jeder von uns drinnen hat, kann das halt auch raus. Also ich nehme immer so das Bild wie, manchmal kommt es mir so vor, stell dir vor einen Wasserball und unbewussten Lebensstil drücken wir diesen Wasserball, der das innere Wissen symbolisiert und auch die innere Ruhe und so diesen Ort der Stille. Ich hoffe, das klingt nicht zu wuhu. Und den drückt man halt runter mit mehr Input und mit noch mehr Kraft. Und wenn du mal diesen Druck von dieser Hand loslässt, dann kann halt dieser Wasserballon auch an die Oberfläche kommen. Und da kommen viele Sachen raus. Und ich glaube, mit Exercise können viele Leute was anfangen. Wenn man einfach sagt, hey, ich übe jetzt was, weil man geht ins Gym und macht Exercise und macht Übungen. Wenn man irgendwas Neues lernen will, macht man auch Übungen. Man übt. Und wenn man mit dieser Haltung reingeht und sich loslöst von wegen, hey, ich muss da jetzt irgendwas erreichen, sondern ich übe etwas. Und in dem Fall übe ich Achtsamkeit. Und wenn ich einen Vorurteil zur Achtsamkeit habe, dann übe ich meine Akzeptanz vom Vorurteil zur Achtsamkeit. Das kann, glaube ich, das kann sehr helfen.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, weil du hast es schon erwähnt, dass Übung, und es ist nicht einfach, es ist ein langer Weg, was du ja auch kritisiert hast, dass viele mit der Einstellung reingeben, okay, ich hole mir jetzt die 5 Steps und in einem Monat bin ich durch. sondern es einfach wichtig ist, dass man mit der richtigen Einstellung in die Sache herangeht. Wenn ich einmal ins Fitnessstudio gehe, werde ich auch 2 Tage, 3 Tage lang komplett platt sein, weil mir mein ganzer Körper schmerzt. Aber wenn ich es regelmäßig tue, werde ich mich danach wahrscheinlich immer besser fühlen. So wird es beim Meditieren sein.
Genau.
So wird es sein, wenn ich mir einen Coach suche. Es gibt einfach keine Wunderwaffe, ob das jetzt ein Supplement ist, das ich einmal einnehme. Wenn ich es einmal einnehme, wird es mir nicht helfen. Wenn ich eine neue Routine beginne, wird sie mir nicht helfen, wenn ich es nur eine Woche tue. Ich glaube, das ist genau einfach auch noch mega wichtig zu sagen.
Ich schaue halt gerade, während du sprichst, neben mir steht ein Elefantenfuß. Das ist eine Pflanze, die habe ich von meinem Vater mal geschenkt gekriegt vor ein paar Jahren. Und wenn ich mir anschaue, wie langsam der gewachsen ist und wie geil der ausschaut, dann frage ich mich oft, was eigentlich bei uns falsch ist, dass wir, wenn wir mit irgendwas unzufrieden sind, auf Biegen und Brechen zu versuchen, an dem Gras zu reißen und in der Hoffnung, dass es schneller wächst. Das funktioniert natürlich. Man kann schon Quantensprünge machen. Natürlich, das geht schon. Aber man muss das alles im Langzeitspektrum sehen. Achtsamkeit ist aber nicht nur auf das begrenzt, sondern das fängt dabei an, wie rede ich eigentlich? Wie drücke ich mich aus? Sage ich ständig, ja, aber? Oder wenn man in Wien wohnt zum Beispiel, hat man das Wiener Granteln irgendwie schon in sich drinnen? Und gerade beim Wiener Granteln ist es ein schmaler Grat, weil das ist auch irgendwie cool. Nur, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich ständig zum Beispiel ja, aber spreche oder wenn mir jemand irgendwas erzählt und ich höre zuerst oder auch in der Arbeit und ich höre, das geht nicht, na, das geht nicht. Das sind oft so angelegte Programme im Autopiloten, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wie wir eigentlich sprechen. Und das macht aber einen sehr, sehr großen Unterschied. Und da bewusst hinzuschauen, das ist die eine Sache, also nicht nur auf den Körper, sondern auch mal wirklich zu beobachten, wenn man konkret jetzt in der Arbeit ist und ein Meeting hat zum Beispiel, dass man sich anschaut, wie spreche ich denn da eigentlich? Zweites cooles Thema ist in Beziehungen. So sehr, sehr cool sind Eltern zum Beispiel. Wie spreche ich mit meinen Eltern? wie verhalte ich mich, wenn ich getriggert werde? Und im ersten Schritt geht es einmal nicht darum, sofort in irgendwelche Lösungen zu gehen, sondern wie ich vorher eingangs gesagt habe, einmal zu akzeptieren. Also kann ich akzeptieren, wenn ich jetzt mit Papa einen Streit habe oder nicht einer Meinung bin, kann ich das so stehen lassen? Was macht das mit mir selber oder drehe ich da schon wieder voll durch? Und was sehr hilft, ein konkreter Tipp, wenn man getriggert wird, einfach, wenn man den Trigger spürt und wenn man, dann hat man oft so den Drang zu antworten und den Drang, etwas zu sagen. Und in dem Moment atmen wir ein. Es ist immer so, und dann will ich irgendwas sagen. Und wenn man diesen Drang spürt, dann darf man einfach ausatmen zum Beispiel und merkt, wie dann vielleicht der Trigger weg ist. Das ist was mir einfällt. Und man kann auch, wenn man mit guten Freunden unterwegs ist, das auch spielerisch angehen und sagen, hey, ich würde gerne einfach ein bisschen achtsamer umgehen. Muss das sein, dass man, wenn wir einen Kaffee trinken, dass das Handy am Tisch liegt? Und man kann das einfach offen einladend fragen, nicht beschuldigend, so nicht so, warum hast du das Handy am Tisch, sondern fragen, braucht man das jetzt? Und in 99% der Fälle für die kurze Zeit vom Kaffee brauchst du das nicht. Und danach kannst du überlegen, wie hat sich das für mich angefühlt und vor allem, ist das was Wertvolles für mich oder nicht?
Ja, lieber Christian, wir haben jetzt sehr, sehr viele spannende Themen besprochen. Ich bedanke mich sehr für deinen Input und deine Zeit und es war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Danke.
Ich danke dir. Danke für die Einladung. War cool. Hat echt Spaß gemacht.
Das war der Selfcare Club, der Mindfulness- und Produktivitäts-Podcast mit Max Germann. Für weitere Folgen abonniert unseren Podcast und schaut auf unserer Website numin.co vorbei. Bis zum nächsten Mal.